Was man bei diesen Studien festgestellt hat, ist, dass es absolut keinen Zusammenhang zwischen der MMR-Impfung und Autismus gibt. Und das ist natürlich ein tolles Resultat, aber das Problem ist, die Leute glauben das nicht. Also es gab da eine Studie mit 12 Kindern, die im Prinzip wissenschaftlich unhaltbar ist, die sagt, es gibt einen Zusammenhang, und da gibt es ganz, ganz viele Studien mit Millionen von Kindern, die sagen, na, da gibt es keinen Zusammenhang, und trotzdem glauben die Leute dem Andrew Wakefield.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, willkommen zu dieser Folge von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 30. September 2025 in Sapporo. Also schon wieder mal in Japan. Und heute geht es um Masern. Und das ist eine Erkrankung, die eigentlich gar nicht so lustig ist. Am Anfang mal zum Virus. Masernviren gehören zur Familie der Paromyxoviren und können die Gattung der Morbilliviren. Sind sehr nah verwandt mit dem Hundestaupevirus und auch mit dem Rinderpestvirus. Rinderpestvirus gibt es mittlerweile nicht mehr, das haben wir ausgerottet. Und das Masernvirus ist auch weitläufig verwandt mit Viren wie Nipahviren, Hendraviren, aber auch Mumps, RSV und so weiter und so fort. Es hat ein negativ strängiges Genom, das ist ein einzelner Strang, etwa 16.000 Basenpaare. Das Virus selbst ist etwa 100 bis 250 Nanometer groß. Wie alle Paramyxoviren ist das nicht besonders schön, also es ist nicht wirklich so ein schönes, rundes Partikel mit einer schönen Struktur. Das ist eher so ein relativ hingepatztes, schierches Virus. Also ich bin kein großer Fan von der Struktur von Paramyxoviren. Und das Virus hat im Inneren ein Genom, das ist geschützt durch ein Nukleoprotein, und da hängen auch die Polymerase und ein Phosphoprotein drauf. Das Partikel wird innen von einem Matrixprotein stabilisiert und hat eine Lipidhülle, und dann haben wir zwei Proteine auf der Oberfläche, also zwei Oberflächenproteine. Das eine ist das Hämagglutinin, das ist zuständig für die Bindung an Zellen, und dann das F- oder Fusionsprotein, das dann zuständig ist dafür, dass das Virus die Virusmembran mit der Zellmembran verschmelzen kann und das Genom in die Zelle eindringen kann. Binden tut das Virus an Proteinrezeptoren wie zum Beispiel CD46, CD150, Nektin-4. Also es ist nicht so wie viele andere Viren, die an Zuckerstrukturen binden, sondern in dem Fall wirklich an einen Proteinrezeptor, wie das zum Beispiel bei SARS-CoV-2 auch der Fall ist. Es ist genetisch divers, gibt unterschiedliche Genotypen, und das erleichtert auch das Tracking, wenn man wissen will, welche zum Beispiel zwei Ausbrüche zusammenhängen oder nicht. Und das ist wichtig, dazu werden wir am Schluss noch kommen. Das Virus kommt nur in Menschen vor. Man kann zwar Affen damit infizieren, aber es zirkuliert eigentlich nur in Menschen und wird über Tröpfchen und Aerosole übertragen. Es ist hoch ansteckend, das hat eine Reproduktionszahl oder eine R0 von 11 bis 18, das heißt, ein Infizierter steckt zwischen 11 und 18 ungeschützte, also nicht geimpfte Personen an. Das Virus ist schon relativ alt und zirkuliert schon relativ lange in Menschen. Die Idee ist, dass es vom Rinderpestvirus abstammt oder dass die einen gemeinsamen Vorfahren haben. Und die Idee ist auch, dass es da zu einer Zirkulation in Menschen, zum Übersprung in den Menschen etwa 400 vor Christi bis 500 nach Christi gekommen ist. Das war wahrscheinlich noch nicht die jetzige Form von Masern, sondern vielleicht so eine Vorform, aber das hat schon ähnliche Symptome verursacht. Das ist in Persien zum Beispiel vom Muhammad Zakaria al-Razi beschrieben worden, und der hat das schon unterscheiden können von den Symptomen her von Windbocken und echten Bocken. Das war so im Jahr 900 nach Christi. Ja, es ist dann wahrscheinlich, und das hat man über phylogenetische Analysen herausgefunden, erst so 1100 bis 1200 nach Christi zur vollen Abspaltung vom Rinderpestvirus gekommen. Also ab dem Zeitpunkt kann man wahrscheinlich von einem echten Masernvirus sprechen. Aber die Erkrankung grundsätzlich ist schon sehr lang bekannt und beschrieben. Das Virus ist dann 1954 von John Enders und Thomas Peebles, Boston Children's Hospital, isoliert worden. Und zwar von einem 13-jährigen Burschen, der David Edmonston geheißen hat. zu dem werden wir auch noch zurückkommen. Und John Enders, wollte ich noch dazu sagen, der hat den Nobelpreis für die Isolation oder Entdeckung des Poliovirus und Kultur des Poliovirus bekommen. Ich glaube sogar im gleichen Jahr. Ja, wie steckt man sich an? Indem man das Virus einatmet. Da kommt es zu einer Infektion in der Lunge. Das Virus dringt dann in die lokalen Lymphknoten vor, vermehrt sich dort recht stark und es kommt dann nach etwa 7 Tagen zu einer ersten Viremie. Viremie heißt einfach, dass sich das Virus übers Blut ausbreitet. Und dann kommt es zu ersten Symptomen. Das ist oft, sind oft respiratorische Symptome, Schnupfen, Husten, Bronchitis. Aber die Augen können auch betroffen sein, also Konjunktivitis kann vorkommen, Augenentzündungen und Fieber. Und klinisch beschrieben wird das manchmal als verrotzt, verweint und verschwollen. Und es kommt dann zu einer zweiten Viremie, also das Virus repliziert dann und breitet sich wieder übers Blut aus und das ist dann etwa so nach 12 bis 13 Tagen und dann kommt es eben zu diesem typischen Hautausschlag, der oft hinter den Ohren beginnt und sich dann eben über den ganzen Körper ausbreitet. Das ist oft begleitet von einer zweiten Fieberwelle. So 4 bis 5 Tage, nachdem der Ausschlag auftritt, klingen die Symptome dann ab. Infektiös ist man meistens so etwa 4 Tage, bevor der Ausschlag auftritt, bis etwa 4 Tage, nachdem der aufgetreten ist. Das ist problematisch, weil das heißt, man ist infektiös, bevor man eigentlich weiß, dass man Masern hat. Und das hilft dem Virus natürlich stark in der Ausbreitung. Grundsätzlich ist es so, dass die Erkrankung bei Kindern um einiges weniger schwer ist als bei Erwachsenen. Meistens so, dass Erwachsene das nicht mehr kriegen, weil sie schon geimpft sind. Aber grundsätzlich bei Kindern etwa 2/3 der Verläufe sind da unkompliziert. Aber bei ungefähr 1/3, und das ist ein großer Anteil, kommt es zu Komplikationen oder kann es zu Komplikationen kommen. Das ist zum Beispiel Mittelohrentzündung, Durchfall. Bei 5% kommt es zu Lungenentzündungen. Das ist bei Masern hochproblematisch. Und die Mortalitätsrate ist gar nicht so gering. Die kommt auf die Studie drauf an und wo man sich das angeschaut hat, weil Länder und die Umweltbedingungen da eine große Rolle spielen, wo man aufwächst, in welchen Bedingungen man lebt. Aber es wird grundsätzlich etwa mit 1 zu 500 zu 1 zu 1000 angegeben. Also ist doch für ein Virus, das weit verbreitet ist oder weit verbreitet war, eine recht hohe Mortalitätsrate. Es gibt auch Studien, die etwa von 1 zu 330 sprechen. Bei Menschen mit Immunschwäche ist das viel höher. Da liegt die Mortalitätsrate bei etwa 30%. Und grundsätzlich ist es so, wie schon angesprochen, dass in Entwicklungsländern es oft zu viel höheren Mortalitätsraten kommt, eben weil Kinder geschwächt sind, teilweise durch schlechte Ernährung, durch andere Umstände. Und da können, kommt auch auf den Ausbruch drauf an, die Mortalitätsraten bei bis zu 25% liegen. Und das ist in Wahrheit auch, was man historisch gesehen hat. Also früher, bevor die medizinische Versorgung gut war, bevor die Lebensbedingungen besser geworden sind, hat das Masernvirus auch in Europa eine sehr hohe Mortalitätsrate gehabt. Ja, und dann gibt es noch ein paar seltene Nebenwirkungen, die aber ziemlich problematisch sein können. Einerseits kann es zu einer Gehirnhautentzündung kommen. Und wenn das passiert, ist die Mortalitätsrate auch in industrialisierten, entwickelten Ländern viel höher, nämlich bei etwa 10 bis 20%. Und die Leute, die das überleben, haben oft bleibende Schäden. Also das ist nicht so toll. Das andere Problem, das tritt vor allem bei sehr jungen Kindern auf, ist die subakute sklerosierende Banenzephalitis, also SSBE, hört man manchmal. Im Prinzip kommt es da zu einer Entzündung, zu einer Virusreplikation im Gehirn und zu einer Vernarbung und das Ganze geht eigentlich recht langsam. Das kommt etwa bei 2 bis 6 von 10.000 Kindern vor, die unter 5 Jahren mit Masern infiziert waren. Und wenn sich sehr, sehr junge Kinder, also unter einem Jahr, damit infizieren, ist die Rate bei etwa 1 zu 600. Zumindest hat man das in einer Studie in Kalifornien gesehen. Was hier passiert ist, dass sich das Virus im Gehirn festsetzt. Das heißt, man hat eine ganz normale Maserninfektion, die klingt dann ab, aber das Virus verschwindet nicht. Das bleibt im Gehirn bestehen und bis zu 10 Jahre später kann es dann zu Symptomen kommen. Und das geht langsam. Am Anfang merkt man das durch Krämpfe, Lähmungen, Demenz. und das wird dann eben immer schlimmer über Zeit. Und die Mortalitätsrate bei dieser superakuten sklerosierenden Bahnenzephalitis ist etwa 95%. Also das ist sehr tragisch, weil man eigentlich die Infektion durchgemacht hat und man glaubt, na, das war es jetzt bei den Kindern, das ist kein Problem mehr. Und dann tritt sowas auf und das ist natürlich sehr erschreckend. Bei anderen Paramyxoviren kann sowas auch auftreten. Also bei Hendra-Viren hat man das zum Beispiel auch gesehen bei einem Erwachsenen in Australien, dass das Virus im Gehirn erhalten geblieben ist und dann später, viel später zum Tod geführt hat. Wir haben aber noch ein zweites Problem. Also nicht nur das Masernvirus selbst, sondern auch indirekte Folgen. Masernviren infizieren B-Zellen und T-Zellen, inklusive Gedächtnis B- und T-Zellen. Und die können die abtöten bzw. persistieren in denen. Man kann das Genom in B-Zellen und T-Zellen, das Masern-Genom, oft bis zu 6 Monate nach der Infektion nachweisen. Und das führt zu einem Gedächtnisverlust des Immunsystems. Das kann eben über Monate anhalten. Und das macht Kinder sehr anfällig für andere Infektionskrankheiten, und zwar für schwere Verläufe. Und was da dann oft passiert ist, dass die sich mit anderen Viren anstecken, wie Adenoviren zum Beispiel, die eigentlich milde Infektionen verursachen, und dass so eine Infektion dann aber auch zum Tod führt, eben weil das Immunsystem nicht richtig funktioniert. Und da gibt es eine super Studie, ich werde einen Link dazu posten, vom Michael Minner und vom App Osterhaus, die sich das eben angeschaut haben, epidemiologisch, wie es ausschaut mit diesen indirekten Folgen von Maserninfektionen. Also das wissen die meisten Leute nicht, dass das passiert, aber das ist natürlich auch problematisch. Vielleicht als Trivia, die Tochter vom Roald Dahl, also vom Schriftsteller, ist 7-jährig an Masern verstorben und der hat sich dann ziemlich dafür eingesetzt, dass die Leute wissen, dass man sich gegen Masern impfen lassen sollte. Was man auch recht früh bei epidemiologischen Studien festgestellt hat, ist, dass es bei Masern zur Herdenimmunität kommt. Das heißt, wenn mal alle infiziert waren, kann sich das Virus nicht mehr ausbreiten. Und damit sich das Virus in der Bevölkerung hält, braucht es eine Population von zumindest 250.000 bis 500.000 Menschen. Das hat man festgestellt, wenn man Populationen auf Inseln untersucht hat, beziehungsweise indigene Stämme. Und wenn da die Population zu klein war, ist Masern eben einmal durchgebrannt und dann ausgestorben in der Population. Und das hat sich dann nicht halten können. Und das ist ein guter Hinweis darauf, dass man, wenn man einen guten Impfstoff hat, vielleicht Masern loswerden kann. Grundsätzlich ist es so, dass es noch recht viel Maserninfektionen gibt. Wenn man zurückschaut, so etwa vor 25 Jahren, im Jahr 2000, waren die Schätzungen, dass es etwa 800.000 Maserntote pro Jahr gegeben hat. Das ist dann reduziert worden durch Impfkampagnen und so weiter und so fort. Ich glaube, 2022 war die Schätzung, dass es etwa 100.000 Maserntote gegeben hat und etwa 10 Millionen Fälle pro Jahr. Wenn man sich anschaut, wie das verteilt ist, die Hauptanzahl der Fälle treten in Afrika auf, aber eigentlich sieht man es auf allen Kontinenten. Und es ist so, dass viele Länder eigentlich durch Impfungen Masernzirkulation im Land ausgerottet haben. Da kann man dann bei der WHO so einen Masernfreistatus beantragen. Und Österreich zum Beispiel hat den, die USA hat den Status auch. Was das im Prinzip besagt, und das muss man dann auch immer wieder beweisen, wenn es zum Ausbruch kommt, ist, dass die Masernfälle, die man vielleicht trotzdem in einem Land detektiert, eingeschleppt wurden und es dann nur lokal zu Ausbrüchen kam, aber das Virus nicht weiter zirkuliert im Land. Aber es ist trotzdem so, dass auch Länder, die jetzt masernfrei zertifiziert sind, eigentlich sehr viele Infektionen haben. 2025, wenn man die Zahlen angeschaut, in Mexiko gab es bisher 4.300 Masernfälle, in den USA 1.400, in Kanada gibt es einen großen Ausbruch mit 4.200 Fällen bis jetzt, Frankreich gab es bis jetzt 800. In Österreich haben wir dieses Jahr mehr als 150 Fälle schon gehabt, voriges Jahr waren es über 500 Fälle. Wenn man das vergleicht mit den USA, wo man sich denkt, na, die impfen wenig, da gibt's viele Impfgegner. Die USA haben über 300 Millionen Einwohner und hatten heuer 1.400 Fälle. Österreich hat knapp 9 Millionen Einwohner und da haben wir schon 150 Fälle. Also ist Österreich eigentlich nicht besonders gut drauf. Ja, und in Deutschland gab's heuer auch schon etwa 200 Fälle und voriges Jahr über 600 Fälle. Also es ist wieder am Vormarsch, auch in Europa. Man kann natürlich was gegen Masern tun, und zwar kann man gegen Masern impfen. Und die Impfung ist eigentlich schon recht alt, also sehr etablierte Impfung. wie ich am Anfang gesagt habe, hat eben dieser John Enders das Virus 1954 isoliert, eben von diesem Kind, das Edmonston mit Nachnamen geheißen hat. Und der hat das dann passagiert, also weitergezüchtet im Labor, dieses Isolat. Und zwar zuerst auf menschlichen Zellen und dann auf Hühnerzellen. Und wenn man Viren auf Zellen von anderen Spezies wachsen lässt, in dem Fall eben Hühnerzellen, dann mutieren die Viren, damit sie sich eben an diese Hühnerzellen anpassen, weil das ist ja kein Hühnervirus, das ist ein menschliches Virus. Und dann kommt es eben zu Mutationen und dann wächst das Virus sehr gut auf diesen Hühnerzellen, aber eben dann nicht mehr besonders gut in menschlichen Zellen. Und das nutzt man eben aus, um, das war die klassische Art, wie man Lebendimpfstoffe, lebend attenuierte oder lebend abgeschwächte Impfstoffe hergestellt hat. Da wurde eben ein Impfstoffstamm entwickelt, der nennt sich Edmonston B oder Edmonston B-Stamm und der kommt eben von diesem ersten Isolat. Der ist dann als Impfstamm eingesetzt worden, war aber nicht abgeschwächt genug und 1968 gab es dann eine Neuentwicklung, einen neuen Impfstamm, dem von diesem Impfstamm abgeleitet wurde. Der ist weiter abgeschwächt worden und das ist damals von Morris Hillemann gemacht worden. Das ist einer der wirklich der Pioniere der Impfstoffentwicklung. Da gibt es ein gutes Buch über den, ich glaube, ich habe das schon mal gepostet, aber ich werde es nochmal als Link posten zu diesem Podcast. Es gab dann die Entwicklung von eigentlich drei Impfstämmen, die verwendet wurden bzw. verwendet werden. Der Edmonston-Zagreb-Stamm, der Maraten-Stamm und der Schwarz-Stamm. 1971 ist der Impfstoff dann kombiniert worden mit dem Mumps-Impfstoff und dem Röteln-Impfstoff. Das sind auch beides lebend abgeschwächte Impfstoffe. Und das ist eben die MMR-Impfung, von der wir oft hören und die nach wie vor benutzt wird. Das hatte wirklich einen riesigen Impact. Also als man angefangen hat, das zu verwenden, in den USA zum Beispiel, ist die Anzahl von Masernfällen drastisch reduziert worden. Also es war eigentlich fast weg. Der Impfstoff funktioniert wahnsinnig gut. Mittlerweile gibt es den Masernimpfstoff entweder als MR-Impfstoff, also Masern und Röteln, als MMR, also Masern-Mumps-Röteln und dann auch MMRV. Das V steht für Varizellen, also es sind die Windpocken. Man hat dann bis 1989 eine Dosis verimpft, also man hat den Impfstoff nur einmal gegeben und nach einer Dosis hat man etwa 93% Immunität oder eine Effektivität von 93%. Das Problem ist, dass das Virus so infektiös ist und dass es nach wie vor zu ein paar Fällen kommen kann bei 93%. Und da hat man zweite Dosis ab 1989 eine zweite Dosis gegeben und dann hat der Impfstoff eine Effizienz von 97% und das hat dann wirklich ausgereicht, um Masern in vielen Ländern loszuwerden. Es gibt eben Schätzungen, dass zwischen 2000 und 2022 der Masernimpfstoff etwa 57 Millionen Tote verhindert hat. Also das ist schon eine ziemlich große Zahl. Normalerweise wird der Impfstoff ab 12 Monaten gegeben. Die Annahme ist, dass man davor von der Immunität der Mutter, also von Antikörpern, die von der Mutter auf das Baby oder die Plazenta weitergegeben werden, geschützt ist. Und wenn man zu früh gibt, funktioniert der Impfstoff auch nicht besonders gut. Also vor 12 Monaten ist es nicht so gut, den zu geben. Allerdings gibt es Situationen bei Reisen in Gebiete, wo es viele Maserninfektionen gibt, kann man ab 9 Monate geben. Die zweite Dosis muss dann zumindest einen Monat später gegeben werden, aber meistens wird die einiges später gegeben, sondern so, und zwar so im 15. bis 18. Lebensmonat. Das ist ein Lebendimpfstoff, das heißt, der kann durchaus auch Nebenwirkungen haben. Die Nebenwirkungen sind meistens Fieber und ein leichter Ausschlag, was aber eigentlich eh selten ist. Allerdings, weil es eben ein Lebendimpfstoff ist, kann man den nicht an Schwangere geben, kann man auch nicht immunsupprimierten Personen geben. Leute, die unbehandelte HIV-Infektionen haben, sollte man nicht damit impfen und so weiter und so fort. Also bei Lebendimpfstoffen ist das immer so, dass das natürlich durchaus ein Virus ist, ein abgeschwächtes, aber wenn das Immunsystem schwach ist, kann das natürlich zu Komplikationen führen. Aber grundsätzlich ist dieser Impfstoff wahnsinnig erfolgreich und hat wahnsinnig viele Leben gerettet. Ja, aber die Probleme haben dann 1998 angefangen. Da hat ein britischer Arzt, der Andrew Wakefield, im Lancet, das ist eine sehr gute Fachzeitschrift eigentlich, eine Studie publiziert, der 12 Kinder untersucht, die er mit autistischer Enterokolitis diagnostiziert hat, also Darmentzündung und Autismus im Prinzip, und der hat das MMR zugeschrieben. grundsätzlich, und da könnt ihr, werde ich vielleicht mal eine eigene Episode drüber machen, ist der Artikel, diese Studie, wissenschaftlich absolut nicht haltbar und hat dann auch 2004 teilweise und 2010 zurückgezogen werden müssen. Also wissenschaftlich gibt die überhaupt nichts her. Man hat dann später auch herausgefunden, der hatte massive Interessenskonflikte und keine Genehmigung für die Studie, keine ethische Genehmigung, und hat dann im Laufe der Untersuchungen auch seine Zulassung als Arzt verloren. Das glaube ich jetzt in den USA. Das hat natürlich dazu geführt, dass es zu sehr viel Skepsis gegenüber der MMR-Impfung gekommen ist. Zeitungen haben darüber berichtet, ist viel darüber diskutiert worden, dass eben die MMR-Impfung Autismus verursachen könnte. Und viele Eltern haben natürlich Bedenken, und das hat dazu geführt, dass die Impfraten runtergegangen sind. Das ist einer der Gründe, warum wir jetzt wieder Masern vermehrt in Europa sehen. Und natürlich hat man das zuerst ernst genommen, man hat sich das angeschaut und hat dann recht große Studien durchgeführt, also recht teure und umfassende Studien. Zum Beispiel 2012 ist eine Cochrane-Studie rausgekommen, da hat man 14,5 Millionen Kinder untersucht. Und was man bei diesen Studien festgestellt hat, ist, dass es absolut keinen Zusammenhang zwischen der MMR-Impfung und Autismus gibt. Und das ist natürlich ein tolles Resultat, aber das Problem ist, die Leute glauben das nicht. Also es gab da eine Studie mit 12 Kindern, die im Prinzip wissenschaftlich unhaltbar ist, die sagt, es gibt einen Zusammenhang, und da gibt's ganz, ganz viele Studien mit Millionen von Kindern, die sagen, na, da gibt's keinen Zusammenhang, und trotzdem glauben die Leute dem Andrew Wakefield und lassen ihre Kinder nicht mehr impfen. Und das ist eben das Problem, dass man mit vielen dieser falsche Informationen zu Impfstoffen haben, wenn das mal ausgelöst wurde, wenn es da mal eine Verschwörungstheorie oder eine Falschinformation gibt, dann glauben die Leute das, und da kann man dann so viele gute Studien machen, wie man will, um sich das anzuschauen. Auch wenn da kein Zusammenhang wissenschaftlich besteht, glauben die Leute das trotzdem und lassen dann eben ihre Kinder nicht mehr impfen. Ja, also um das zusammenzufassen, Masern ist eine problematische Infektion, die sich wieder vermehrt ausbreitet, wo es große Probleme gibt mit Impfskepsis, und das ist wahrscheinlich was, mit dem wir uns in den nächsten paar Jahren ziemlich auseinandersetzen müssen. Aber grundsätzlich gibt es einen sehr guten Impfstoff. Wir wissen, wie man dieses Virus und diese Infektionen aufhalten können und eigentlich eliminieren könnten, weil es eben kein Tierreservoir gibt, sondern weil das Virus nur in Menschen zirkuliert. Ja, und das war's für heute bei Virologisch. Wie immer, wenn es Fragen oder Anregungen gibt, bitte ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Danke fürs Zuhören. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Podcast-Werkstatt.